Wir hören den Predigttext, der für heute vorgeschlagen ist. Er steht im Johannesevangelium Kapitel 21 und schließt sich unmittelbar an das an, was wir als Evangelium gehört haben. Danach offenbarte sich Jesus abermals den Jüngern am See von Tiberias. Er offenbarte sich aber so. Es waren beieinander Simon Petrus und Thomas, der Zwilling genannt wird, und Nathanael aus Kana in Galiläa und die Söhne des Zebedäus und zwei andere seiner Jünger. Spricht Simon Petrus zu ihnen: Ich gehe fischen. Sie sprechen zu ihm: Wir kommen auch mit dir. Sie gingen hinaus und stiegen in das Boot. Und in dieser Nacht fingen sie nichts. Als es aber schon Morgen war, stand Jesus am Ufer. Aber die Jünger wussten nicht, dass es Jesus war. Spricht Jesus zu ihnen: Kinder, habt ihr nichts zu essen? Sie antworteten ihm: Nein. Er aber sprach zu ihnen: Werft das Netz aus zur Rechten des Bootes, so werdet ihr finden. Da warfen sie es aus und konnten es nicht mehr ziehen wegen der Menge der Fische. Da spricht der Jünger, den Jesus lieb hatte, zu Petrus: Es ist der Herr. Als Simon Petrus hörte, es ist der Herr, da gürtete er sich das Obergewand um, denn er war nackt, und warf sich in den See. Die anderen Jünger aber kamen mit dem Boot, denn sie waren nicht fern vom Land, nur etwa 200 Ellen, und zogen das Netz mit den Fischen. Als sie nun an Land stiegen, sahen sie ein Kohlenfeuer am Boden und Fisch darauf und Brot. Spricht Jesus zu ihnen: Bringt von den Fischen, die ihr jetzt gefangen habt. Simon Petrus stieg herauf und zog das Netz an Land voll großer Fische, 153. Und obwohl es so viele waren, zerriss doch das Netz nicht. Spricht Jesus zu ihnen: Kommt und haltet das Mahl. Niemand aber unter den Jüngern wagte, ihn zu fragen: Wer bist du? Denn sie wussten, es ist der Herr. Da kommt Jesus und nimmt das Brot und gibt's ihnen, desgleichen auch den Fisch. Das ist nun das dritte Mal, dass sich Jesus den Jüngern offenbarte, nachdem er von den Toten auferstanden war. Gott segne an uns sein Wort. Amen. Liebe Gemeinde, Ostern liegt hinter uns, aber man kann so leben, als wäre Jesus nicht auferstanden. Das ist relativ leicht zu überprüfen. Wenn Sie den Namen Jesus hören, in welche Zeitrichtung gehen da Ihre Gedanken? In die Vergangenheit, Gegenwart oder Zukunft? Wenn Ihre Gedanken bei dem Namen Jesus nur in Richtung Vergangenheit gehen, dann leben Sie vermutlich so, als wäre Jesus nicht auferstanden. Er ist dann eben nur eine Figur aus der Vergangenheit. Vielleicht die bedeutendste Figur der Vergangenheit. Sie schätzen ihn, aber es war einmal. Andere Variante: Man weiß theoretisch und eigentlich, Jesus ist auferstanden, klar. Aber praktisch lebt man, als wäre er tot. Der Alltag läuft ohne ihn. Da muss man sich schon selber um alles kümmern. Bis dahin, welchen Sinn man dem Leben gibt und wie man die lebenswerte Lebensqualität erreicht. So die sieben Jünger hier. Jesus war alles für sie gewesen. Dass er gekreuzigt wurde, unfassbar. Die Auferstehung noch unfassbarer. Wobei Thomas durfte, sollte ihn ja anfassen. Und der war auch mit von der Partie. Also sie wussten, Jesus ist auferstanden. Sie hatten Jesus lebendig erlebt. Aber im Moment war er halt nicht da. Und Pfingsten war noch nicht. Also hocken sie zusammen. Was machen wir jetzt mit unserem Leben? Wie kriegen wir die Zeit rum? Wie könnten wir was Gescheites zustande bringen? Da hat Petrus die zündende Idee: Ich gehe fischen. Rolle rückwärts ins alte Leben. Den anderen fällt auch nichts Besseres ein, im Fernsehen kam gerade nichts. Also kommen sie mit. Alles stinknormal, ohne den auferstandenen Jesus. Und in dieser Nacht fingen sie nichts. So ist es manchmal. Man gibt sich alle Mühe, schlägt sich sogar die Nacht um die Ohren, aber am Ende muss man eingestehen, außer Späßen nichts gewesen. Was ich auch mache, wie ich mich auch anstrenge, eigentlich lohnt sich das nicht. Leben ohne den Auferstandenen. Aber der Auferstandene ist schon da. Am Ufer, im Halbdunkel, 100 Meter entfernt. Ohne Brille und Feldstecher allerdings nicht zu erkennen. Kinder, habt ihr nichts zu essen? Ja, so ist Jesus. So demütig, dass er Menschen um Essen bittet. Er bittet Menschen, ihm etwas zu geben. Und manche bilden sich so viel darauf ein. Es gibt da diesen schönen Spruch, vielleicht kennen Sie ihn. Christus hat keine Hände, nur unsere Hände. Er hat keine Füße, nur unsere Füße. Christus hat keine Lippen, nur unsere Lippen. Er hat keine Hilfe, nur unsere Hilfe. Ach ja, wie schön, dass wir so wichtig sind. Und wie gut, dass wir uns dadurch so anspornen lassen. Aber die Wahrheit ist doch, Gott hätte einige Milliarden Probleme weniger, wenn es die Menschen nicht gäbe. Was können wir Menschen denn ihm geben? Die Jünger wissen nichts. Wir haben nicht mal selber was. Und Jesus nimmt mit seiner Frage ihre Not auf, ganz liebevoll. Und er trifft ihren wunden Punkt. Sie realisieren, wir haben nichts. Und müssen es zugeben, nein, nichts. Aber Jesus kümmert sich um uns. Er ruft uns in seine Gemeinschaft. Leben mit dem auferstandenen Jesus und seinen übernatürlichen Möglichkeiten. Wenn wir sein lebendiges, jetzt aktuelles Wort empfangen, geschieht Neues. Auf einmal geht da was, wo vorher nichts ging. Werft das Netz aus zur Rechten des Bootes und ihr werdet finden. Sie warfen es aus und schon war es voll. Zu voll, um es ins Boot zu ziehen. Aus dem Nichts in die Fülle. Bei Johannes dämmert's. Es ist der Herr. Wieso merkt er es zuerst? Weil er am tiefsten in Liebe mit Jesus verbunden ist. Wir erkennen so viel von Jesus, wie wir seine Liebe empfangen und erwidert haben. Also nicht die Wissenschaft oder die Frömmigkeit oder Pflichterfüllung, der Eifer, die Klugheit, sondern die Liebe erkennt Jesus. Wir erkennen so viel von Jesus, wie wir seine Liebe erfahren haben und erwidern, der Jünger, den Jesus lieb hatte. Und wenn wir selber noch nicht so weit sind, dann ist da vielleicht jemand, der uns sagen kann, da ist er. Oder so ist er. Und dann können wir es tun wie Petrus, hingehen zu Jesus, selbst wenn da einige Schwierigkeiten zu überwinden sind. Petrus ging dabei baden, er machte sich und seine Sachen nass. Manchen sind heute schon 3 Schwapp Wasser zu viel. Also hingehen zu Jesus, ihm begegnen und weitersehen. Und was sieht Petrus da bei Jesus? Es ist schon alles bereit. Wonach er der Jünger gefragt hat, das ist bei ihm selber längst da. Ein Kohlefeuer brennt schon, ein Fisch brät bereits darauf und Brot ist auch da, alles vorhanden. Jesus hat schon alles, worum wir uns vergeblich bemüht haben. Aber die Jünger dürfen auch von ihren Fischen noch etwas dazu bringen. 153 große Fische haben sie gefangen. So viel brauchen sie nun wirklich nicht zum Frühstück. Warum dann so viele? Zunächst, weil Jesus nicht knausrig ist, sondern die Fülle gibt. Aus dem Vollen die Fülle. So ist Jesus. Und warum steht hier 153 und nicht circa 150? Weil bei Jesus die Einzelheiten wichtig sind. Auch die Einzelheiten. Und weil er sich auch um die Einzelheiten kümmert. Und da waren es eben 153 Fische. Offenbar kam es auf diese Zahl an. In der Bibel haben nämlich Zahlen durchaus ihre Bedeutung. Gott redet auch durch Zahlen, nicht nur durch Buchstaben. Juden wissen das übrigens. Und Christen, die alles besser wissen, wissen es meistens nicht mehr. 153. Der Kirchenvater Hieronymus schrieb, 153 sei die Gesamtzahl der Fischarten. Die Naturforscher damals haben also 153 zumindest Gattungen von Fischen unterschieden. Das war damals eine bekannte Zahl. Und das hieße, das Evangelium gilt universal. Alle Welt muss es hören. Alle Gattungen von Fischen, alle Arten von Menschen. Alle, die es gibt. Und ihr könnt das bewältigen. Das Netz reißt nicht. Gott meint alle. Und die gehören übrigens alle zusammen in ein Netz. Obwohl es so viele waren, riss das Netz nicht. In dem Wort Riss steckt das Wort Schisma drin. Und das ist später das kirchliche Fachwort für Spaltung geworden. Aber wenn es nach Jesus geht und nach seinem Wort, gibt es keine Spaltung. Es reicht, wenn am Ende die Engel sortieren, wie Jesus einmal sagt in dem Gleichnis vom Fischnetz, was eben ein Gleichnis für das Reich Gottes ist, wo Menschen gefangen werden, gesammelt werden. Die Jünger kannten das. Manche meinen auch, 153 sei die Gesamtzahl der damals bekannten Länder gewesen, dann wäre die Botschaft dieselbe. Die Fülle der Völker kommt ins Reich Gottes oder Menschen aus der Fülle der Völker. Das apokryphe Hebräer-Evangelium meint, Jesus hätte 53 Wunder getan und 100 ist die Zahl der Fülle. Jesus sprach von 100-facher Frucht oder von 100 Schafen und so weiter. Also bedeutet das wieder absolute Fülle. Aber es geht noch spezieller. Und deshalb mal ein bisschen Mathematik, auch wenn heute Sonntag ist. 153 ist die Summe von 144 und 9. 144, das ist 12 mal 12. Das ist die Vollkommenheitszahl Israels, das steht für Israel. Auch in der Offenbarung wieder. Und 9 ist eine Zahl des Heiligen Geistes. Wir finden in der Bibel seine 9-fache Frucht, Galater 5, 22 folgende. Und wir finden in der Schrift 9 spezielle Gaben, 1. Korinther 9, 12. Die Zahl 153 zeigt den Jüngern, wenn sie in der Kraft des Geistes das Wort von Jesus weitersagen, dann werden sie eine stattliche Erstlingsgemeinde aus Israel sammeln. Wie gesagt, in der Offenbarung kommt die wieder vor, da finden wir sie. Die Gemeinde, die Jesus sammelt, besteht ja aus Juden und Nichtjuden. Haben wir heute vergessen. Weshalb messianische Juden, also Juden, die an Jesus, an Jeschua als Messias glauben, von den Kirchentagen zur Teilnahme und Präsentation ausgeschlossen werden, bis heute. Aber wir tun ja auch längst alles Kraft unserer eigenen Wassersuppe statt der Kraft des Heiligen Geistes. Und da wissen wir es halt besser. Aber zurück ans Ufer vom See Genezareth nach dem großen Fischfang. Hallo Petrus, kennst du noch deine Berufung? Du solltest Menschen fangen. Nicht Petrusfisch an Touristen verkaufen. Ich habe doch gesagt, ich werde euch zu Menschenfischern machen. Und die Bestätigung kam kurz darauf. Pfingsten. Eine Predigt von Petrus, 3000 neue Gläubige. Und sie haben das bewältigt, das Netz ist nicht gerissen. Vermutlich wären wir damit total überfordert. Wir überlegen ja gerade krampfhaft und konfus, wie wir geordnet reduzieren, streichen und zusammenlegen. Wir haben studiert, wir sind klug, wir planen, wir rechnen. Jesus hatte nicht Fischereiwirtschaft studiert und Petrus nicht Gemeindeaufbau oder Marketing. Irgendwie haben die anders gearbeitet. Ihr Geheimnis war der Heilige Geist. Die Quersumme von 153 ist übrigens auch 9. 1 plus 5 plus 3 ist 9. Wie gesagt, eine Zahl des Heiligen Geistes. Die Zahl der Geistesfrucht und der Geistesgaben. Und die sind dazu da, dass Jesus und sein Charakter und seine Fähigkeiten bei uns durchkommen. Dafür gibt es Gemeinde. Das bedeutet Leib Christi. Dafür sind wir da, dass etwas von Jesus bei uns durchkommt, von seinem Charakter, Frucht des Geistes und von seinen Fähigkeiten, Gaben des Geistes. Dafür ist der Heilige Geist da. So weiter nichts, aber es reicht. 153 ist übrigens auch das Ergebnis der Multiplikation von 9 mal 17. 17 ist die 7. Primzahl, wie Sie wissen. Und das ist in der Bibel auch eine Vollendungszahl, eine Zahl der geistlichen Vollendung. Und es gibt viele interessante Beobachtungen in der Bibel zur Zahl 17. Weil Sonntag ist, möchte ich Ihnen aber weitere Einzelheiten zur 17 ersparen. Möchte aber gern noch bei der 153 ein bisschen bleiben. Wem das jetzt zu viel ist, der kann jetzt ruhig mal abschalten, ein kleines Nickerchen machen. Ich gebe dann wieder Signal zum Zuschalten und Aufwachen. Wir waren gerade bei der 17. Wenn man die ersten 17 Zahlen addiert, also 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5, 6, 7 bis plus 17, kommen wir, wissen Sie, auf 153. Hat Kirchenvater Augustin schon im Zusammenhang mit unserer Zahl festgestellt. Und noch etwas Besonderes, die Summe der Kuben ihrer Ziffern, also die Kuben von 1, 5 und 3, ergibt natürlich 153. 1 hoch 3 plus 5 hoch 3 plus 3 hoch 3 ist 1 plus 125 plus 27 ist 153. Ist schon eine besondere Zahl. Und der Kern unserer Geschichte, also wo Jesus selber auftritt und handelt, die Verse 4 bis 11a, besteht im Urtext übrigens, Sie wissen es schon, aus 153 Worten. Vielleicht können Sie noch ein bisschen. Im Hebräischen wie im Griechischen ist es ja so, dass jedem Buchstaben auch ein Zahlenwert entspricht. Also die Buchstaben sind gleich Zahl. Und von daher kann man den Zahlenwert eines jeden Wortes ausrechnen. Jedes Wort hat auch einen Zahlenwert. Das Wort Fische in unserer Geschichte hat den Zahlenwert von 8 mal 153, nämlich 1224. Und denselben Zahlenwert, 8 mal 153, hat das Wort das Netz. Die Zahl 8 ist in der Bibel ein Hinweis auf einen Neuanfang und so auch auf Jesus. Könnte ich jetzt wieder ausführlicher zeigen und begründen. Übrigens, Schöpfung Gottes hat ebenfalls den Zahlenwert 1224, also 8 mal 153. Die Wege Gottes mit seiner Schöpfung enden in einer allumfassenden Neuschöpfung durch Jesus. Gott kam zum Ziel durch Jesus, den Auferstandenen. Und er gebraucht die Jünger dabei, wenn sie ihrer Berufung als Menschenfischer nachkommen. Das sagt alles diese Zahl 153. Jesus hatte am Feuer auch Brot dabei. Und das Wort Brote hätte einen Zahlenwert von 7 mal 153, nämlich 1071. Und die Zahl 7 ist ebenfalls eine Vollkommenheitszahl. Jesus ist das Brot des Lebens. Deshalb ist es so wichtig, dass wir ihn aufnehmen. Dann sind wir seine Miterben. Und natürlich hat das Wort Miterben im Griechischen ebenfalls den Zahlenwert von 7 mal 153. Gott kommt durch Jesus mit uns vollkommen zum Ziel, heißt es wieder. Und dann noch eine Zahl, addieren wir einfach mal eine 1, denn Jesus hat ja auch schon einen Fisch auf dem Feuer liegen, es waren also 154 Fische. 154 ist 7 mal 22. 22 ist in der Bibel die Zahl für Trauer, für Leiden, für Opfer. Lesen Sie mal den Psalm 22. Philipper 2 schildert 7 Stufen der Erniedrigung von Jesus und das führt zur Erlösung. Der Inbegriff der Erlösung ist für die Juden das Wort Zion und das steht ja, genau 154 Mal im Alten Testament. Und so ist der 154. Fisch in unserer Geschichte ein Hinweis auf Jesus selber. Und den haben die Jünger und wir noch nötiger für den inwendigen Menschen als die natürliche Speise Fisch und Brot für den Leib. Man könnte noch einiges mehr sagen zu diesen Zahlen 153 und 54, aber ich denke mal, es genügt für jetzt. Wir dürfen jetzt wieder einschalten und aufwachen, wer inzwischen abgetaucht ist. Wenn man das zusammenfassen will, dann sagen diese beiden Zahlen, 153 und auch 154, Gottes Volk kommt nach allem Leiden durch Jesus ganz gewiss ans Ziel. Ganz gewiss. Gott kommt ganz gewiss ans Ziel durch schwache Menschen, die auf Jesus hören, wie die Jünger. Natürlich können Sie sagen, der Zeibig spinnt mit seinen Zahlen, das ist doch alles nur Zufall. Nein, genau das glaube ich eben nicht, dass das alles Zufall sein soll. Ich entdecke, Gottes Wort ist viel wunderbarer, als man ihm zutraut. Und Gott redet auch durch Zahlen, nicht nur durch Buchstaben. Wie gesagt, für die Juden ist das selbstverständlich, wir sollten es von ihnen lernen. Für mich ist das alles auch ein Hinweis auf die göttliche Inspiration der Bibel. Das ist einfach einmalig, was wir da drin finden. Und je länger ich an Jesus glaube, desto weniger glaube ich an Zufälle. Die Jünger merken in ihrer Begegnung mit dem auferstandenen Jesus, dass in ihrem Leben überhaupt nichts Zufall ist. Dass sie ohne Jesus nichts gefangen haben, war kein Zufall. Ohne den lebendigen, auferstandenen Jesus gehen wir im Leben am Ende leer aus. Auch wenn wir Tag und Nacht arbeiten. Aber mit dem Auferstandenen bekommen wir die Fülle. So viel, wie wir verkraften können. Die Netze reißen nicht, obwohl sie hätten reißen müssen. Nein, das war kein Zufall. Wer mit dem auferstandenen Jesus lebt, dessen Leben ist nichts Zufall, außer das, was ihm von Gott her zufällt. Und Gott hat mit allem eine bestimmte Absicht, sogar mit diesen Kleinigkeiten. An den Fischen zeigt Jesus das und wie er mit seinen Jüngern und seiner Kirche zum Ziel kommt. Ob die Jünger das gleich am Lagerfeuer erfasst und verdaut haben, weiß ich nicht. Aber Johannes hat es eben später mit diesen Einzelheiten aufgeschrieben, mit Absicht. Leben mit dem Auferstandenen. Durch den Geist Gottes hören, was er sagt, und das dann tun, auf das Wort von Jesus hin. Seine Führung erleben, bis in Einzelheiten hinein. Und dabei sehen, das Eigentliche hat er, das bekomme ich von ihm. Manchmal handelt er so verborgen, dass man ihn gar nicht gleich erkennt. Aber irgendwann gehen uns hoffentlich die Augen auf. Er ist es. Er ist am Werk. Es musste alles so sein. Er kommt zum Ziel. Nein, geh bitte nicht zurück in deine Vergangenheit. Geh mit Jesus mutig in die Zukunft. Du kommst dabei nicht zu kurz. Du bekommst die Fülle. Jesus holt uns im Alltag ab, ja. Und unser Mangel, unser Nichts stört ihn überhaupt nicht. Er hilft. Aber es geht bei ihm nicht nur um Frühstück und Fischfang, Beschäftigung und Beruf und sowas, eher schon um Berufung. Vor allem um das, was Gott tut. Höre und erlebe, wie dann Gott in deinem Tun handelt. 153 Fische kannst du fangen. Und er handelt auch schon vor deinem Tun. Das Feuer brennt schon, es ist schon alles dort. Wenn es zum Treffen mit dem Auferstandenen kommt, dann beginnt ein neuer Tag, eine neue Lebensweise, neues Leben. Ob es schon dämmert nach der langen Nacht? Als es aber schon Morgen war, stand Jesus am Ufer. Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Gedanken in Christus Jesus. Amen. Wir beten. Herr Jesus, du kennst unsere Nächte und unser Nichts, unsere Dunkelheiten und unsere Vergeblichkeiten. Und du hältst schon bereit, was wir brauchen. Hilf uns, dich zu hören. Hilf uns, dir zu gehorchen. Hilf uns, dich zu erkennen. Weil du da bist, können wir kommen und empfangen. Weil du auferstanden bist, wird es hell. Weil du lebst, überwindet dein Wort alle Vergeblichkeit. Und weil du Sieger bist, bringst du ans Ziel, die dir gehören. Erlöse uns von allem selber machen wollen. Erlöse uns von allem selber können. Erlöse uns von allem selber besser wissen. Und auch von unserem Rückwärtsgewandtsein und unseren Planungen ohne dich. Wir selber können uns nur verrechnen, was dein Reich angeht. Den sieben zeigtest du, wie du mit der Kirche und Welt zum Ziel kommst. Die elf sandtest du unter alle Völker, um sie zu Jüngern zu machen. Und der eine führte 3000 in einer Stunde zum Glauben und zur Gemeinde. Wer ist wie du, der tot war und für immer lebt? Bitte zeige uns, wer du bist und wer wir sind, ohne dich und mit dir. Und dann lass es hell werden und fülle uns. In deinem Licht lass reiche Frucht wachsen. Wir dürfen nehmen, was du gibst. Und du gebrauchst, was wir auf dein Wort hin tun. So erneuere uns als Einzelne, als Familien, als Gemeinde und als Kirche, bis auch diese Welt neu wird nach deinem Willen. Amen.